Zu Beginn möchte ich Sarah erstmal korrigieren. Sarah hat gerade eben gesagt, ich wollte euch heute ein paar Gedanken von mir über Sehnsucht geben, aber der Versuch ist eigentlich, dass ich euch heute Gedanken von Gott über Sehnsucht gebe. Wir haben jetzt schon die Gedanken von den Toten Hosen gesehen, was die sich über Sehnsucht gedacht haben, wie die Sehnsucht sehen, und generell finde ich es eigentlich sehr traurig, dass sie so ein negatives Bild malen. Sie sagen, für sie ist Sehnsucht auf jeden Fall etwas sehr Schlechtes. Campino singt an einer Stelle: Ich bin die Hoffnung und du stirbst mit mir. Also Sehnsucht wird von ihnen immer so dargestellt, als wäre es etwas, wofür wir leben, als wäre es etwas, was uns treibt, was uns aber letztendlich zerstört, was letztendlich vorbei ist, womit wir sterben. Die Hoffnung stirbt mit uns. Heute soll es um Sehnsucht gehen, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt. Und wir wollen heute gucken, was der Text, den Sarah vorhin vorgelesen hat, was der Text uns über Sehnsucht sagt. Aber nicht, was er sagt, was es für verschiedene Sehnsüchte gibt oder so, sondern wir wollen das unter einem bestimmten Punkt betrachten. Wir wollen gucken, wie wird da die Sehnsucht Gottes dargestellt. Mit Sehnsucht Gottes meine ich jetzt nicht die Sehnsucht der Menschen, dass ein Mensch Sehnsucht nach Gott hätte, sondern ich meine damit, dass Gott Sehnsucht nach dem Menschen hat. Dass Gott Sehnsucht nach jedem Einzelnen hat. Und das wollen wir uns heute angucken. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, also es ist ein Gleichnis. Das bedeutet, dass alles, was dargestellt ist, nicht unbedingt so passiert ist, sondern dass es ein Bild dafür ist, ein Bild dafür, wie Gott ist. Ein Bild, wie Gott wirkt, wie sein Wesen ist. Und das wollen wir uns angucken. Es sind eigentlich drei Personen in dem Gleichnis, die wichtig sind. Wir haben zum einen den Vater, dann den jüngeren Sohn und den älteren Sohn. Alle drei sind gleich wichtig in der Geschichte. Wir wollen beginnen, uns die Geschichte von dem jüngeren Sohn anzugucken. Sarah hat es vorhin schon vorgelesen. Es ist sehr interessant, dass wir sehen können, dass der Vater in der Geschichte den Sohn einfach gehen lässt. Wenn wir uns in die Lage von einem Sohn versetzen, dann war er zu Hause, er war bei seinem Vater, er hatte eigentlich alles, was er brauchte. Der Vater schien ziemlich viel Geld zu haben, er hat mit ihm gelebt, er konnte alles benutzen, es ging ihm gut, er hatte keinen Hunger und nichts. Aber trotzdem war eine Sehnsucht in ihm, trotzdem wollte er irgendwie mehr. Er wollte, obwohl er alles hatte, was erleben. Einfach abhauen, weg von zu Hause und sein eigenes Ding irgendwo machen. Der Vater ist echt ein sehr großer Mann. Der Vater hatte so eine Liebe für seinen Sohn, dass er ihm einfach alles gegeben hat. Der Sohn sieht ihn an und sagt: Vater, mir geht's super bei dir, aber ich habe keinen Bock auf dich. Ich möchte nur deine Kohle haben, wenn wir das jetzt übertragen. Eigentlich war es damals genauso, wie es heute ist, dass das Erbe erst angetreten wird, wenn der Vater stirbt. Damals war das ganz genauso. Wenn der Sohn jetzt zu dem Vater geht und sagt: Vater, gib mir dein Geld, obwohl du noch nicht tot bist, dann heißt es eigentlich: Vater, ich wünsche mir, dass du stirbst. Ich wünsche mir, dass es dich nicht mehr gibt, damit ich endlich die ganzen Sachen verwenden kann, damit ich endlich dein Geld haben kann und endlich machen kann, worauf ich Bock habe. Und der Vater, wie ich schon gesagt habe, lässt ihn einfach gehen und gibt ihm alles. Der Sohn kriegt das Erbe aufgeteilt, ihm standen rechtmäßig ein Drittel zu, dem älteren Sohn standen zwei Drittel zu. Der Sohn kriegt alles, packt seine Sachen zusammen und haut auf schnellstem Wege ab. Aber wir können direkt sehen, wenn wir weiterlesen, wie man sich wahrscheinlich schon denkt, geht es nicht lange gut. Er hat zwar eine gute Zeit, kann das Geld verwenden, wie er möchte, kann es rausballern, kann damit machen, was er möchte, wird später von seinem Bruder angeklagt, er hätte das ganze Geld für Huren ausgegeben. Ob das so war oder nicht, können wir nicht sagen. Der Bruder sagt es auf jeden Fall, dass er das Geld einfach so rausgeballert hätte. Und dann, als das Geld leer war am Ende, war der Sohn in der Scheiße. Da wusste er nicht mehr, was er machen sollte. Zu allem Übel kam dann noch eine Hungersnot dazu. Er hatte alles Geld, was er hatte, aufgebraucht, und jetzt, wo er am Boden ist, weiß er nicht mehr, was er machen soll. Hat nach einem Job gesucht, einfach irgendwas zu kriegen. Wenn hier steht, dass er die Schweine gehütet hat, dann heißt das, dass er wirklich richtig kaputt gewesen sein muss. Für einen Juden ist es das Schlimmste gewesen, Schweine zu hüten oder irgendwie mit Schweinen in Kontakt zu sein. Schweine galten als unreine Tiere damals. Und wenn man mit denen Kontakt hatte, dann war man auch sofort nicht mehr Teil der Gesellschaft eigentlich. Er wollte sogar das Essen von denen haben. Er wollte mit den Schweinen sich den Krog teilen und das Essen mit denen teilen, aber nicht mal das durfte er. So fertig war er. Ich kann mich eigentlich aus der Geschichte am besten mit diesem jüngeren Sohn identifizieren. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wie das ist. Ich habe gerade eben gesagt, der Sohn geht zu dem Vater und sagt: Vater, ich will alles von dir haben, ich will deine Kohle haben, aber ich will dich nicht haben, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und ich möchte das jetzt in meinem Leben auf Gott übertragen. Was heißt das zu Gott? Wenn ich bete, wie ist das? Wofür bete ich? Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und mir ist aufgefallen, dass eigentlich, wenn ich bete, ich dafür bete, dass es mir gut geht, ich dafür bete, dass ich keine Sorgen habe, dafür bete, dass ich gesund bin, dafür bete vielleicht noch, dass es meinen Freunden gut geht. Aber im Endeffekt will ich nur Sachen von Gott haben. Ich will, aber will mit Gott nichts zu tun haben. Ich will nur, dass er mir Schutz gibt. Ich will seinen Segen, wenn man es so nennen will. Aber mit ihm möchte ich nicht leben. Mit ihm will ich nichts zu tun haben. Und deshalb kenne ich das, genauso zu sein wie der Sohn in der Geschichte. Interessant ist auch, dass Gott in meinem Leben zumindest, und ich glaube im Leben von jedem, genauso handelt wie der Vater hier. Wenn wir zu Gott sagen, wir wollen abhauen, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, dann lässt er uns einfach gehen. Wenn wir wollen, dann brauchen wir uns nicht um Gott zu kümmern. Dann können wir hier ein gutes Leben haben, dann können wir gucken, ob wir viel Kohle kriegen, können das rausballern, uns einen reinkippen und sonst was. Gott gibt uns die Freiheit dazu. Er ist genauso wie der Vater in der Geschichte. Bei dem Sohn sehen wir jetzt, dass es am Ende dann ins Nichts gelaufen ist. Dass der Sohn am Ende völlig am Ende war und hilflos war. Er hatte alles verloren. Wenn wir weiterlesen, steht dann da, dass er zu sich zurückfindet. Er kehrt in sich. Auf einmal bekommt er die Erkenntnis. Da, wo er ganz unten war, da bekommt er die Erkenntnis, dass es eigentlich gar nicht so schlecht war bei seinem Vater. Aber dafür musste er erstmal abhauen. Er musste erst weggehen und alles verlieren, um zu bemerken, dass da, wo er vorher war, dass es da gut war. Nur hat er jetzt sich natürlich die Beziehung zu seinem Vater völlig verscherzt. Er hat sich alles kaputt gemacht, hatte überhaupt keine Rechte mehr zu Hause. Wenn ein Kind abgehauen ist damals von zu Hause, dann war das nicht so wie heute, dass man vielleicht mal für ein Jahr nach Australien Work and Travel oder sonst was macht. Sondern wenn man damals abgehauen ist von zu Hause, dann hieß das, dass man nicht mehr Teil der Familie ist. Dass man keine Rechte mehr in der Familie hat. Und der Sohn weiß das. Deshalb fasst er hier den Entschluss, zurückzugehen und in seiner Situation darauf zu hoffen, dass sein Vater gnädig ist zu ihm. Wir können lesen, er sagt das ja selbst, er sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, und er möchte nur darum bitten, als Tagelöhner angestellt zu sein. Das steht aus einem guten Grund hier, als Tagelöhner. Tagelöhner sind damals noch schlechter dran gewesen als Sklaven. Bei Sklaven war gewährleistet, dass sie überleben. Sklaven haben immer genug zu essen gehabt. Die Tagelöhner wurden nur von Tag zu Tag angestellt. Wenn sie am nächsten Tag nicht angestellt wurden, haben sie keine Kohle gehabt. Sie mussten immer damit rechnen, dass sie irgendwann sterben könnten oder verhungern könnten. Es war wirklich das Minimalste, aber für ihn anscheinend noch besser, als in einem anderen Land zu bleiben und da gar nichts zu haben und mit den Schweinen um das Essen zu kämpfen, was er nicht bekommen hat. Er versucht auch nicht, irgendwelche Ausreden hier zu finden. Ist sehr interessant. Er ist so kaputt, dass er selbst total demütig geworden ist und dass er nicht sagt, ja, Vater, tut mir leid, ich musste mich erstmal selbst finden, oder Vater, ich hatte mal Bock drauf, ich wollte auch mal was anders sehen oder so. Nee, er versucht gar nicht, das irgendwie schön zu reden, sondern er geht hin und sagt, Vater, ich habe mich schuldig gemacht, steht hier, ich habe Fehler gemacht, bitte nimm mich wieder auf. Bitte lass mich ein Tagelöhner von dir werden. Eigentlich könnte man jetzt damit rechnen, dass der Vater total angepisst ist und sagt, komm Junge, mit dir will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Du wolltest uns nicht haben, deshalb bleib jetzt auch weg. Aber wir können weitersehen, dass es eine ganz andere Wendung gibt noch. Der Vater hatte eine unglaubliche Sehnsucht nach seinem Sohn. Ich stelle mir das so vor, dass er immer auf dem Feld gestanden hat oder öfters mal auf dem Feld gestanden hat, in die Ferne geguckt hat und dann geguckt hat, ob irgendwo sein Sohn wiederkommt. Weil genau da, wo der Sohn zurückkommt, steht er anscheinend gerade irgendwo und sieht ihn. Er sieht ihn schon von Weitem. Und als er ihn gesehen hat, ist seine Sehnsucht so groß geworden, dass er auf einmal losgerannt ist. Was total unüblich ist. Leute, die viel Geld haben, Großgrundbesitzer, wie der Mann hier ist, die rennen nicht einfach los. Die schicken höchstens einen Sklaven dahin oder irgendwas. Aber er rennt selbst los und fällt ihm in die Arme, umarmt ihn und nimmt ihn wieder auf in die Familie. Ist total interessant und bezeichnend. Die Initiative hier geht von dem Vater aus. Der Sohn kommt nicht zurück und sagt, ja, ich habe mich geändert, ich weiß, dass das schlecht war, ich werde mich bessern, ich werde das und das machen, sondern der Vater ist derjenige, der hier handelt. Er ist derjenige, der auf den Sohn zugeht, der ihn wieder aufnimmt. Der Sohn versucht noch, sich irgendwie zu sagen, was er vorher sich entschlossen hat zu sagen, dass er gerne aufgenommen werden möchte wieder. Aber der Vater unterbricht ihn schon, lässt ihn gar nicht aussprechen und sagt direkt, ja komm, Sklaven, bring mal ein bisschen Kleidung her und ein paar ordentliche Schuhe. Wir wollen jetzt erstmal eine Party feiern, dass er wieder da ist, weil er sich so gefreut hat. Diese Liebe, die wir hier sehen, können wir auch wieder auf Gott übertragen. Es ist ein Bild für Gottes Wesen. Gott handelt genauso. Wenn wir kaputt sind, wenn wir am Ende sind, wenn wir versucht haben, irgendwie selbst klarzukommen und egal, ob wir es bewusst gesagt haben oder nicht bewusst gesagt haben, aber im Endeffekt gesagt haben, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben, dann können wir trotzdem zurückkommen und er wird uns wieder aufnehmen, egal was wir gemacht haben. Und das ist sehr interessant, dass es hier so dargestellt wird. Der Vater hätte einfach sagen können, ja, nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich denke, dass die meisten von euch das mitgekriegt haben, dass vor 2 Wochen Bauer sucht Frau endlich in die 10. Staffel gegangen ist. Wir haben es ja alle heiß erwartet. Wer hat's gesehen? Könnt ihr Handzeichen geben? Euch outen? Ja, tut nicht so jetzt. Hier, ich hab's gesehen. Und ich hab's mit Freude gesehen. Gut, anscheinend nicht so viele, dann erkläre ich es kurz. Bauer sucht Frau ist ein Format auf RTL, wo die Bauern sich Frauen suchen. Und da war ein Bauer, der Bauer Rolf, der hatte sich da beworben und dann haben sich 2 Leute, du hast es gesehen, ne? Ja, wusste ich doch. Da hatten sich mehrere Frauen für Bauer Rolf beworben und der hat sich 2 Frauen geholt, Madeleine und Bianca. Die kommen dann erstmal zum Scheunenfest. Das ist dann so eine große Party, wo die ein bisschen kennenlernen können und dann können sie sich für eine entscheiden. Bei Rolf war es jetzt eine ganz besondere Situation. Rolf hatte die beiden da und fand die Madeleine ziemlich ansprechend. Um es mal so zu sagen, ja. Hat sich dann gedacht, okay, Madeleine, also alle saßen zusammen. Madeleine, möchtest du mit mir zur Hofwoche kommen? Nach dem Scheunenfest kommt die Hofwoche, dann ziehen die Frauen für eine Woche bei denen auf dem Bauernhof ein. Sagt Madeleine, willst du mit zur Hofwoche kommen? Madeleine guckt ihn an und sagt, nee. Nee, das wäre ungerecht dir gegenüber. Ich merke, dass das könnte nie was mit uns werden. Die Gefühle von mir sind nicht so groß. Und der Rolf ist völlig zerstört, ne? Ist total geknickt. Rolf ist ein sehr sympathischer Mensch. Also der war wirklich, das ging schon ans Herz, auch für mich. Und Rolf guckt dann geknickt runter zuerst, guckt zur Seite, guckt Bianca an und sagt, Bianca, willst du denn da mitkommen? Könnt ihr euch vorstellen, was Bianca gesagt hat? Bianca war jetzt auch nicht die Anforderungen stellen kann, deshalb hat sie sich erstmal überlegt. Und ja, das war jetzt ein bisschen gemein, Entschuldigung. Bianca ist ein nettes Mädchen gewesen auch. Und für jeden Topf auch einen passenden Deckel. Was ich sagen wollte, Bianca ist dann erstmal rausgegangen und ist dann wiedergekommen und hat gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil ich weiß, dass du lieber Madeleine möchtest. Zurück zu unserer Geschichte. Es ist genau die gleiche Situation. Bianca wusste, dass Rolf eigentlich Madeleine möchte. Deshalb hat sie gesagt, Rolf, ich will nichts mit dir zu tun haben. Wenn ich mit dir lebe, dann werde ich immer wissen, du möchtest eigentlich Madeleine. Und du hast Madeleine nur nicht genommen, weil du sie nicht bekommen hast. Aber hier sehen wir, was göttliche Liebe bedeutet. Diese göttliche Liebe wird von dem Vater gezeigt. Der Vater weiß, dass der Sohn eigentlich viel lieber woanders wäre. Der Sohn wäre viel lieber irgendwo weit weg und würde mit seinen Freunden einen drauf machen. Aber trotzdem nimmt er ihn wieder an als Sohn, obwohl er das weiß, und er gibt ihm die ganze Liebe und stellt ihn wieder her und nimmt ihn wieder in seine Familie auf. Es wird hier dargestellt dadurch, dass er ihm erstmal Kleidung bringt und neuen Ring dran macht und ordentliche Schuhe gibt. Bei Gott ist es genau das Gleiche. Gott weiß, was in jedem von uns abgeht. Und Gott weiß auch, wenn ich zu ihm komme und ihm sage, ich möchte gerne was mit dir zu tun haben, dann weiß er, dass es wahrscheinlich oft eigentlich nicht so ist. Er weiß, dass ich ihn anlüge, aber trotzdem nimmt er mich auf als seinen Sohn. So wie es hier in der Geschichte ist, leider nicht so wie es bei Rolf war, aber wie es in der Geschichte ist, ist es auch bei Gott. Seine Sehnsucht nach uns ist einfach viel zu groß. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte mit uns leben. Ich hatte vorhin schon gesagt, es geht um drei Personen hier. Jetzt kommt die dritte Person, der ältere Sohn. Die Geschichte von dem älteren Sohn ist mindestens genauso wichtig wie die von dem jüngeren, wenn nicht sogar wichtiger. Wir können sehen, dass der ältere Sohn jetzt, wo der jüngere da ist, total angepisst ist. Der Jüngere ist wiedergekommen und es gibt eine Riesenparty. Der ältere Sohn war gerade auf dem Feld arbeiten, weil er ein anständiger Kerl ist. Der ältere Sohn war einer... Entschuldigung, ich trinke mal hin. Der ältere Sohn war so ein Typ, der immer alles gemacht hat, der immer alles korrekt gemacht hat. Und der war gerade wie ein ordentlicher Junge draußen für seinen Vater arbeiten. Kommt wieder vom Feld und merkt, da ist mein jüngerer Bruder wieder da, der vor weiß ich nicht wie vielen Jahren abgehauen ist, ist jetzt wieder da und für den gibt es eine Riesenparty. Finde ich verständlich, dass der dann draußen bleibt und keinen Bock darauf hat reinzugehen. Und hier geht wieder die Initiative von dem Vater aus jetzt. Der Vater kommt raus und geht zu ihm und spricht mit seinem Sohn, spricht mit ihm, warum er traurig ist. Hier steht, er redet ihm zu. Das heißt, dass er auf ihn eingeredet hat, dass er versucht hat, ihn zu überzeugen davon, reinzukommen. Aber er wollte sie nicht mit sich reden lassen. Und wir müssen uns angucken, was genau diese Anklage von ihm, die er gibt, eigentlich bedeutet. Er sagt hier, ich habe mein Leben lang für dich gearbeitet. Ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe niemals irgendeinen Fehler gemacht. Und ich bekomme noch nicht mal eine kleine Ziege. Mein Bruder ist abgehauen, er hat dir ins Gesicht gespuckt, hat gesagt, er will nichts mit dir zu tun haben. Also im bildlichen Sinne ins Gesicht gespuckt, ne? Will nichts mit dir zu tun haben und er kriegt ein ganzes Kalb. Du könntest dir das jetzt nicht vorstellen, was der Unterschied zwischen einer Ziege und einem Kalb ist. Man kann es, wenn man möchte, vielleicht übertragen mit Autos, dass das gemästete Kalb ein Porsche ist, Ziege ein Polo. Ist ein bisschen plump, der Vergleich, aber auf jeden Fall ist es eine unglaubliche Größendimension daneben. Eine Ziege hat man schneller mal geschlachtet. Also, ich weiß das, ich war ein paar Monate in Afrika. Ziegen haben wir 4-mal geschlachtet in der Zeit und eine Kuh nur 1-mal. Deshalb, die Kuh ist was ganz Besonderes. Die wurde extra dafür gezüchtet, für ein Riesen-Event. Bei uns war es an Weihnachten, dass wir die geschlachtet haben. Und dann ist das ganze Dorf gekommen und jeder hatte was davon. Und hier ist es eine ähnliche Situation. Fakt ist auf jeden Fall, der ältere Sohn ist jetzt völlig fertig, weil er sich sein Leben lang bemüht hat, den Vater zufriedenzustellen, aber es nicht geklappt hat, es nicht gereicht hat. Und der jüngere Sohn kriegt jetzt dafür, dass er nichts macht, kriegt er die Güter. Interessant ist, dass die eigentlich beide das Gleiche wollen. Beide wollen nur die Güter von dem Vater. Der jüngere Sohn wollte die Güter von dem Vater und er hat gesagt, gib mir den Teil meines Erbes, ich hau ab. Der ältere Sohn will auch die Güter des Vaters. Aber er sagt, ich bin ein anständiger Kerl. Ich arbeite dafür. Aber trotzdem wird das beides hier als schlecht dargestellt. Es sind beides falsche Wege, zu Gott zu kommen. Weil, wie ich vorhin schon sagte, die Sehnsucht des Vaters hier in der Geschichte so groß ist für seinen Sohn, dass es ihm egal ist, was der gemacht hat. Und genauso ist die Sehnsucht Gottes für uns Menschen. Ich möchte das wieder übertragen. Ich kann jetzt sagen, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und ich bete jeden Abend. Und gut, ich jetzt gerade kann sagen, guck mal Gott, ich bin ein total toller Typ, ich predige gerade für dich. Aber das ist nicht das, worum es geht. Das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir jetzt kein Ansehen vor Gott und deswegen wird Gott mich auch nicht aufnehmen oder irgendwas. Die Güter Gottes sind Geschenke. Es wird alles geschenkt. Genauso wie der Vater hier seinem Sohn, obwohl der nichts gemacht hat, obwohl er eigentlich alles falsch gemacht hat, schenkt er ihm das Kalb. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Es ist im Endeffekt, ist es egal, was ich früher gemacht habe. Es ist egal, ob ich gesagt habe, Gott, ich will nichts mit dir zu tun haben. Meistens sagt man das nicht. Aber vielleicht hat man es gesagt und sonst hat man es irgendwo gezeigt, wenn man ehrlich ist zu sich. Ich bin ehrlich zu mir, ich habe es ihm schon mal gezeigt, dass ich nichts mit ihm zu tun haben möchte. Aber trotzdem kann ich noch zurückkommen. Trotzdem kann ich zu ihm kommen und er wird genauso handeln wie der Vater in der Geschichte hier. Er wird das von Weitem sehen und er wird die Initiative ergreifen und wird sich mich einfach schnappen und sagen, Tim, hier hast du ein schickes Kleid. Und das ist unglaublich. Das ist eigentlich das, worum es hier geht in der Geschichte oder in dem Gleichnis. Es geht darum, dass wir nicht zu Gott kommen sollen und ihm sagen sollen, Gott, ich kann so sein, wie du möchtest. Gott, ich kann sonntags in den Gottesdienst gehen. Gott, ich habe doch das und das gemacht. Ich war doch lieb zu allen. Ich habe doch niemals jemanden umgebracht. Ich habe alles richtig gemacht irgendwo. Ob das so ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das ist auch gar nicht das, worum es geht. Es geht darum, so zu kommen zu Gott, wie der jüngere Sohn zurück zu seinem Vater kommt, nachdem er am Ende war. Nachdem er völlig kaputt war und auf dem Boden lag. Nachdem er mit den Schweinen zusammen gegessen hat. Darum geht's. Ich soll nicht zu Gott kommen und ihm sagen, Gott, du musst mir das und das geben, weil ich das und das für dich getan habe. Sondern alles, was Gott gibt, ist ein Geschenk. Und ich kenne das aus meinem Leben. Ich kann euch sagen, dass das so ist. Bei mir war es immer so. Es war immer so. Dann, wenn ich am kaputtesten war, dann, wenn ich ganz unten war, wenn ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und es war so. Dann hat Gott mich wieder aufgenommen. Dann, wenn ich keine Forderungen mehr an ihn gestellt habe. Und das ist das, worum es hier geht. Gott hat so eine Sehnsucht nach uns, dass er uns wieder zurücknehmen möchte. Er möchte uns aufnehmen, er möchte uns als seine Kinder haben. So wie der Vater hier den Sohn als seinen Sohn wieder in seiner Familie haben möchte. Genau so möchte Gott uns als Kinder haben. Gott lässt uns gehen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen, können wir zu ihm sagen, gut, ich möchte hier das Beste aus meinem Leben machen, möchte alles haben von dir und mein eigenes Ding machen. Wenn wir das wollen, können wir das machen. Aber es ist nicht der richtige Weg, zu Gott zu kommen. Gott möchte mit uns in einer Gemeinschaft leben. Er möchte, dass wir zu seiner Familie gehören, dass er unser Vater ist. Auch wenn ich euch jetzt zu Tode gelangweilt habe oder ihr das alles nicht verstanden habt, möchte ich, dass ihr euch eine Sache merkt. Wenn ihr irgendwann an den Punkt kommt, dass ihr völlig zerstört seid, dass ihr alles in den Sand gesetzt habt, dass ihr irgendwelche Süchte habt, dass ihr irgendwas nicht lassen könnt, dass ihr keine Ahnung was, dass ihr nichts mehr auf die Reihe kriegt in eurem Leben. Wenn ihr da angekommen seid, gerne auch schon vorher, am besten auch schon vorher natürlich, aber bei den meisten ist es so, dass es erst dann kommt, bei mir auf jeden Fall. Wenn ihr da angekommen seid, dann denkt immer daran, dass Gottes Sehnsucht nach uns in jedem Falle größer ist als unsere Sehnsucht nach ihm. Ich möchte noch beten. Vater, danke dafür, dass du uns dieses Versprechen gegeben hast. Danke, dass du das machen möchtest, dass du uns wirklich immer wieder aufnehmen möchtest. Und ich denke, dass viele von uns hier allerhand Scheiße gebaut haben in ihrem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du darüber hinweg siehst. Und wir wollen darauf vertrauen, dass es so ist, wie du es geschrieben hast, dass du das auch tust. Dass du dich nach uns sehnst und wir wollen dir die Möglichkeit geben, wir wollen zurückkommen zu dir und möchten dich dafür bitten, dass du uns wieder aufnimmst, dass wir deine Kinder sein können. Amen.